Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Hallo und ich bin Maxim.
Hallo Maxim, ich freue mich, dass du hier bei mir zum Interview bist. Wir wollen ein bisschen über dich und über deine Musik und vor allem über dein neuestes Album Nachtigall sprechen. Aber für alle HörerInnen, denen du vielleicht noch nicht so im Begriff bist und dich nicht kennst, vielleicht kannst du dich mal so ganz kurz vorstellen.
Ja, ich bin Maxim, ich wohne in Bonn mittlerweile. Ich habe die meiste Zeit meines musikalischen Schaffens aber in Köln gewohnt. Ich bin jetzt aber habe ein Kind und eine Frau und dann sind wir nach Bonn gezogen. Ist ein bisschen ruhiger. Und ich mache seit 20 Jahren nunmehr Musik. Als Beruf.
Als Beruf, genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja dann auch schon relativ früh angefangen, dann auch Alben rauszubringen. Aber es hat dann auch so ein bisschen gedauert. Du hast dann das erste, wo ich mich dann tatsächlich auch dran erinnere und was ich auch tatsächlich gehört habe, war deine LP Staub, die war in 2013. Und da lief der Song Meine Soldaten, der lief auch die ganze Zeit irgendwie im Radio, ist auch bislang dein meistgeklickter Song. Der aber so am meisten tatsächlich bei mir hängen geblieben ist und den ich mir immer wieder angeguckt habe, der ist auch auf dem Album, das ist der Song Rückspiegel. Den habe ich damals wirklich geliebt und habe ihn auch wirklich hoch und runter gehört.
Schön.
Da ist ja damals zu dieser Zeit, war es ja schon der Erfolg relativ groß, da hast du auch viel gemacht, da bist du auch viel getourt und bist viel unterwegs gewesen. Würdest du sagen, das ist, also kommerziell mit Sicherheit kann man das ja an Zahlen abfragen, dass es dein größter Erfolg war, aber war es auch die beste Zeit? Wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich kannst nur du beantworten.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich damals glücklicher war, als ich das jetzt bin. Das ist zu schwer zu beantworten tatsächlich. Also es hat ja immer alles auch Schattenseiten. Es war natürlich eine sehr intensive Zeit, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ne? Ich habe sehr viel erlebt in diesen Jahren und das will ich auch nicht missen. Aber ich war halt auch noch schon noch eine ganze Ecke jünger, als ich es jetzt bin und unreifer. Und unweiser auch. Und wenn man dann irgendwie was kriegt, dann will man mehr. Was dann nicht so besonders gut ist für das Glück zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie anders. Ne? Oder da habe ich auch andere sehr wertvolle Erfahrungen gemacht. Denn irgendwie so Erfolg haben ist natürlich gut für den Erfolg, aber es ist auch manchmal nicht so gut fürs Ego. Und deswegen ist das echt nicht einfach zu beantworten. Kann ich dir nicht so einfach pauschal sagen, ja, war die geilste Zeit überhaupt und danach war alles schwierig. So war es nicht. Ja.
Spürst du denn aufgrund dieser Geschichte immer noch sowas wie einen Erfolgsdruck nicht, aber vielleicht einen eigenen Erwartungsdruck oder einen Erwartungsdruck deiner Fans oder gehst du das jetzt mittlerweile ganz entspannt an?
Nee, ich bin überhaupt nicht entspannt und ich stehe auch unter Druck natürlich immer, weil ich natürlich auch immer kämpfen musste mit allen Mitteln, die ich hatte, um irgendwie zu überleben in dieser Branche, ne? Was nicht immer besonders gut geklappt hat, ne? Also das war ja schon eher ein Hustle, so, es war jetzt nicht so ein Durchmarsch oder so, es war halt in einer kurzen Zeit, die jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre gedauert hat oder so, war alles auf einmal relativ einfach oder so, oder es hat viel geklappt, einfach war das trotzdem nicht. Und auch da musste man kämpfen und so, aber natürlich, denn der Druck ist immer da. Wenn man nicht Druck aushalten kann, ist das nicht eine weise Entscheidung, MusikerInnen zu werden.
Du hast ja dann immer trotzdem weiter irgendwie fleißig aufgenommen, mal mehr, mal weniger, aber hast ja immer noch jede Menge Output gehabt. Und jetzt ist dein neues Album da, Nachtigall. Wie ist so der Schreibprozess? Wie gehst du an sowas ran? Nimmst du dir dann über, wenn du längere Zeit sagst, du hast ein Album jetzt gerade hinter dir, nimmst du dir dann Auszeiten und dann wieder eine Phase, jetzt setze ich mich ran ans Schreiben, so kenne ich das von einigen MusikerInnen, die sagen so, jetzt muss ich aber wieder ran oder fließt das die ganze Zeit irgendwie? Wie ist so ein Prozess? Wie entsteht das?
Das gab es ganz unterschiedliche Phasen. Zum Beispiel nach der Platte Staub konnte ich erstmal nicht mehr, da war ich ziemlich durch dann. Und habe auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen Pause gebraucht und so. Aber jetzt bei dem Album habe ich direkt noch bevor Grüne Papageien, das war die Platte davor, noch bevor die draußen war, habe ich schon neue Lieder gehabt und habe auch einfach nahtlos quasi weitergeschrieben. Was auch ging, weil das ja auch in die Corona-Zeit fiel.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja genau in der Zeit. 2020 ist, glaube ich, Grüne Papageien rausgekommen.
Leider genau in der Woche, genau in der Woche, wo Corona auch rausgekommen ist.
Ah, ganz übel. Ja. Das heißt, du hast dann quasi nahtlos weitergeschrieben oder auch Sachen, die du da schon in der Mache hattest, weitergeschrieben, um dann irgendwann das jetzt auf dein neues Album raufzubringen. Mhm. Die erste Vorab-Single, die ist ja jetzt schon ein bisschen her. Die ist letztes Jahr im September rausgekommen. Ja. Das ist der Titel Ich erinnere mich an alles. Und ich finde, das ist so, ja, wenn du, das ist sehr breit gefächert, das Album, aber das ist, würde ich so sagen, die rockigste Track, würde ich sagen. Also kann man nicht ganz genau sagen, aber so für mich rein vom Feeling her.
Ja, ich weiß nicht, rockig sind viele, es ist ja ein durchaus rockiges Album, ne? Also so hinter der Provinzstadt und so, das ist ja auch alles irgendwie, würde ich schon sagen, Rock oder so, aber das ist auf jeden Fall so verzerrte Gitarren und so, was man sich darunter vorstellt. Ne?
Ich glaube, das war es wahrscheinlich, was mich eher dazu
sehr viel Distortion. Ja, auf Stimme und auf allen Instrumenten ist sehr viel Zerre drauf, auch auf dem Schlagzeug und das so ein bisschen so ein Black Keys inspirierter Song.
Ja. Okay. Wie war das? Warst du da? Du hast ja gesagt, du hast ja vorher schon einiges geschrieben gehabt und hast deine Auswahl getroffen, welches jetzt der erste Vorab-Song sein sollte? Oder warst du mit allen schon fertig?
Also, als ich jetzt so Single-Entscheidungen getroffen hatte, war schon alles fertig, ja.
Und wie bist du, oder wie ist die Entscheidung auf Ich erinnere mich an alles gefallen? Weißt du das noch? Oder
hast du das mit ich gehe immer gerne mit so kantigen Liedern los. Das mache ich eigentlich oft, wenn ich Alben rausbringe, dass erstmal so ein bisschen nicht so der typische Pop-Song als erstes kommt, sondern irgendwie eher was bisschen Eckigeres. So.
Da hast du gedacht, okay, dann wenn wir da schon die verzerrten E-Gitarren haben, dann passt der ja genau da in dieses Muster rein. Ja, schon ganz interessante Herangehensweise. Für irgendwas muss man sich ja letztendlich entscheiden. Mhm. Dein Album heißt Nachtigall und es gibt auch einen Titeltrack auf dem Album, der Nachtigall heißt. Ich weiß nicht, da erzählst du so ein bisschen, indirekt, also nicht genau, wie der Schaffensprozess aussieht, aber du singst davon, dass all meine Lieder stahl ich der Nachtigall, also irgendwo, du hast, das klingt für mich so, als wenn du immer mal wieder irgendwelche Sachen aufschnappst und dann Notizen machst oder also so, ist so ein bisschen meine Interpretation von diesem Lied, was dann so ein bisschen darlegt, so okay, so sieht das gerade bei mir aus. Was versteckt hinter diesem Song?
Das hast du eigentlich ganz gut gesagt. Das ist eigentlich ein Lied über die Inspiration selbst, ne? Dass ich oft das Gefühl habe, wenn ich schreibe und vor allem dann, wenn ich zu Ergebnissen komme, dass ich damit gar nicht so viel zu tun habe, ne? Dass man eher so der Wirt von irgendwas ist, dass das durch einen so durchfließt. Und so kam ich auf die Idee, dass die dass die Nachtigall mir das zuflüstert, auch weil ich halt oft, wenn ich so in sehr kreativen Phasen bin, dann überhaupt nicht schlafe mehr oder nur ganz wenig, ne, dann bin ich immer, penne ich früh ein und sowas und bin aber um 3:30 oder sowas wieder wach und gehe dann auch direkt ins Studio Und da sind so die meisten Lieder, die ich gemacht habe auf der ganzen Platte, entstanden in dieser Zeit, so zwischen 3:30 und 5:30 oder sowas. Die allermeisten Ideen oder maßgeblichen Funken sind da entstanden und da passte das für mich. Also auch deswegen der Albumtitel, ne? Weil dann mein Gefühl war, eigentlich ist das gar nicht mein Album, sondern das ist das von der Nachtigall.
Eine Frage, die ich den KünstlerInnen und den Gästen immer wieder stelle, ist so, wir waren vorhin schon mal ganz kurz so bei dem Prozess, wie so ein Album entsteht oder auch wie einzelne Songs entstehen. Bist du eher der vom Text her kommt? Das heißt, dir fällt eine Textzeile auf, du notierst was und fängst dann dazu an, irgendwann, wenn du ein bisschen mehr davon hast, ein paar Akkorde zu spielen oder Musik zu entwickeln? Oder ist es andersrum oder ist es ganz unterschiedlich?
Es ist ganz unterschiedlich.
Also nichts vorgegeben, nicht, dass du irgendwie, manchmal ist die Musik erst da, manchmal der Text.
Ja, genau, es kann so sein oder so, es gibt alles.
Und was ist, fällt dir beides gleich leicht oder sind so ein paar Sachen, ist es einfacher für dich, wenn du schon einen Text hast oder ist das auch egal?
Also, dass ich jetzt wirklich einen ganzen Text runterschreibe und noch gar keine musikalische Idee habe, das passiert eigentlich tatsächlich nie. Aber was passiert ist, ich gehe oft spazieren zum Beispiel, ne, um auf Ideen zu kommen. Oder ich werde halt wach mit einer Idee, das ist auch sehr oft. Also gerade dieses, was ich gerade meinte, ne, dass ich halt irgendwie sehr früh wach werde und dann kommt schon sofort eigentlich die Idee. So liege ich dann noch so ein bisschen im Dunkeln und irgendwann formt sich was in meinem Kopf und dann gehe ich ins Studio. Und dann gehe ich aber meistens relativ schnell schon ans Klavier oder an die Gitarre, meistens an die Gitarre und fange halt an, irgendwas zu suchen, weil die Melodie dann trotzdem auch irgendwie natürlich den Text beeinflusst. Ich habe meistens nicht so diese ganz typischen Pattern halt. Also man kann das ganz gut machen, wenn man jetzt einfach den totalen Standard-Pattern benutzt, wo, keine Ahnung, ich bin rausgegangen und ich habe dich gesehen, habe ich einen Fisch gefangen und das war voll schön. So, das ist halt, dann findet man oft eine Melodie. Aber wenn man ein bisschen andere Melodien suchen will, dann muss auch der Text dementsprechend geschrieben sein. Und deswegen ist das bei mir selten so, dass ich jetzt, wie gesagt, wirklich da den ganzen Song runterschreibe und danach mal gucke, wie man das in Musik verwandeln kann, weil dann so wenig Freiheit nur noch da ist. Es ist meistens eher so, dass es eine Idee gibt, vielleicht irgendwie die ersten paar Reime oder sowas und dann suche ich nach Akkorden und Melodien und dann schreibe ich das erst weiter.
Der zweite Track, den du vorab rausgebracht hast, den hast du vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist auch der Opener von dem Album. Das ist Hinter der Provinzstadt. Der ist für mich so vom Anhören wirklich groß angelegter, tragender und raumgreifender Popmusik, wie auch immer, welche Sparte man das verorten möchte. Wo ich oft, wenn ich das von anderen höre, nicht von dir, auf Deutsch, ganz oft in Kitsch abgleiten. Und irgendwie hast du es geschafft, so einen Song, den man eher aus dem Englischen erwarten würde, weil man da nicht so auf den Text achtet, so zu machen, dass es irgendwie nicht, also für mich persönlich ist ja auch, bin ja nur ein einzelner Hörer, nicht so im Kitsch oder sowas endet, sondern der trägt sich super und der läuft wirklich total gut rein und den kann man sich auch wirklich gut anhören. Was steckt hinter dem Text und hinter dem Sinn von Hinter der Provinzstadt?
Das ist eigentlich ein Lied über mich als junger Mann, der aus dem Dorf raus will. Ich war auch verliebt in ein Mädchen, das in Guadeloupe lebte. Und ich konnte das einfach nicht mehr abwarten, bis endlich die Schule vorbei war und ich aus meinem Kaff da endlich raus konnte. Darum geht es da eigentlich, um das Ausbrechen. Und das ist in der ersten Strophe, dass ich halt so mich da sehe, so in meinem verregneten Kaff und dann halt an meine erste große Liebe denke, die dann halt irgendwo in der Karibik war. Und ich wollte einfach nur dahin. Das ist einfach so relativ starke, Erinnerung an meine Jugend sozusagen. Ne? Und ich habe das aber relativ allgemein, glaube ich, in Text gepackt, sodass es halt einfach generell für sowas wie Sehnsucht oder Verlangen oder so auch so ausbrechen wollen. Einfach solche Emotionen finden da statt. Ja, keine Ahnung. Kitsch. Sind halt Geigen drin. Ich weiß nicht.
Also wie gesagt, ne, für mich ist es eben gar kein Kitsch, aber es gleitet oftmals bei anderen KünstlerInnen.
Ach so, ich meine, klar, die deutsche Popmusik, aber das ist halt auch was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, also wenn man mit einer ganz anderen Intention an ein Lied rangeht, zum Beispiel mit der Intention, dass der halt im Radio wahnsinnig gut funktioniert und jedem gefallen soll oder sowas, dann ist es ja auch klar, dass es dann dumm wird. Das ist halt nicht meine Intention, sondern ich gehe halt schon immer daran, mit der Intention halt ein möglichst tolles Lied zu machen, für meinen Geschmack. Ob das jetzt jemand anders auch so sieht, ist natürlich in dem Moment erstmal egal, aber ich denke da erstmal nicht an das Publikum oder an, vor allem nicht an irgendwelche Radioredakteure oder sonst irgendwelche Business-Heinis.
Ja, also mich hast du damit voll abgeholt, also mir gefällt er wirklich total gut. Also für mich klingt es immer so, und ich habe ja jetzt nicht so von der ganzen Arrangement und der Musikproduktion nicht so die größte Ahnung, bis eher keine. Ist es denn auch der am aufwendigsten produzierte Song, oder sind manche Songs, die viel kleiner einem vorkommen, manchmal viel aufwendiger?
An dem habe ich schon viel gesessen. Das kann ich schon sagen. Weiß nicht, ob das jetzt das Aufwand bedeutet, ja immer so vielleicht in der Vorstellung der Leute, die jetzt nicht involviert sind in Musikproduktionen, dann eher, dass da sehr viele Leute involviert waren oder man halt ein Orchester aufgenommen hat oder irgendwelche solche Sachen. Das war jetzt da nicht der Fall. Aber ich habe sehr viel gefrickelt an dem Lied und sehr genau produziert, ne? Da, das schon. Und da gibt es andere Lieder, die halt viel schneller gehen oder gegangen sind. Jetzt zum Beispiel Nicht allein, das allerletzte Lied, da habe ich vielleicht 2 Tage dran gesessen oder sowas. War halt ein total einfaches Lied, das zu produzieren. Wohingegen halt so hinter der Provinzstadt bestimmt am Ende irgendwie Monate gedauert hat, wo man immer wieder halt, ne, nochmal da was aufnehmen, dann nochmal jemanden reinholen und dann irgendwie Geigen noch aufnehmen. Und ich meine, ich habe eher überall Live-Drums aufgenommen. Der war schon intensiv, der Song.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Nicht alleine. Habe ich mir so unten drunter auf meinem Zettel auch noch so notiert gehabt, weil er sehr schlicht erstmal, also da ist, glaube ich, also man hört, glaube ich, nur die Akustikgitarre und dann eben einen mehrstimmigen Song, was sehr, sehr schön passt. Das wirkte erstmal sehr, sehr, sehr simpel, aber durch die Mehrstimmigkeit der Stimmen hat das wieder so einen ganz bestimmten Touch gehabt. Also hat so ein bisschen was, auch wenn jetzt der Text nicht da so das hergibt, aber hat mich für so ein bisschen so ans Lagerfeuer erinnert, weil da ist nur die Akustikgitarre und dann hast du plötzlich mehrere Leute, die singen, wenn man den Song kennt. Das hat fast so ein knisterndes Gefühl in mir ausgelöst.
Das sind die Assoziationen mit Akustik. Ich hab da so ein bisschen so eher so Simon & Garfunkel Assoziation, keine Ahnung.
Ja,
solche 70er Sachen. Außerdem, da ist schon noch instrumentiert und da kommt schon auch noch ein Klavier und alles Mögliche rein. So. Da sind auch Drums drauf und so, aber das ist halt alles sehr reduziert gespielt. Da ist auch ein Bass drin und sowas. Also ist jetzt nicht, eigentlich ist nicht wirklich weniger drin als in anderen Liedern. Es ist halt nur sehr,
sehr, sehr zurückgenommen.
Rückhaltend, genau. Ja. Wie halt damals halt auch gerne die Sachen so produziert waren halt, ne? Dass man auch die Drums nicht so laut macht zum Beispiel. Das ist jetzt was glaube ich, weil man das so gewohnt ist, dass die Drums immer so nach vorne gemischt sind, ne? Und so laut und fett und sowas, dass man die gar nicht mehr merkt, wenn sie trotzdem da sind, wenn sie halt mal leise gemacht leise gemacht werden, einfach was in Produktion früher sehr oft üblich war, ne? Gerade auch Jazz oder so, wo das Schlagzeug mehr halt irgendwie so die Hi-Hat war oder die Cymbals und so, ne? Und man jetzt gar nicht so eine fette Bassdrum irgendwo hatte oder so. Und das hat sich ja ganz anders entwickelt. Und ich finde es aber auch mal interessant, halt jetzt nicht immer so den ganz modernen Approach auszupacken, sondern auch mal was anderes auszuprobieren. Ja.
Du hast auf dem Song eben schon mit mehreren Stimmen gearbeitet, hast dir aber für zwei weitere Songs tatsächlich dann auch offiziell auf dem Cover draufstehend noch Features dazu geholt. Das erste ist der Song Nie da und den hast du mit Antje Schumacher gemacht und den zweiten ist mit Lina Mali zusammen und ist Fenster oben links. Warum ich natürlich über beide Songs gerne mit dir sprechen möchte, ist, dass ich beide Künstlerinnen schon bei mir im Podcast hatte, was für ein Zufall. Mhm. wie auch immer, die beiden sind gut befreundet, da bietet sich natürlich auch an. Steht natürlich als erstes natürlich auch die Frage, fangen wir mal mit dem ersten an, mit Nie da. Wie bist du da auf Antje Schumacher gekommen? Bist du da, war der Song fertig und hast überlegt, wer passt dann da rein oder wie war das so?
Ja, genau. Also das ist ja so ein Road-Movie im Endeffekt, der Song, oder ein Lied, was so als im Endeffekt, ja, so ein Roadtrip irgendwie, den ich geschrieben habe. Und es geht aber auch irgendwie um eine Beziehung und darum, dass halt irgendwie, dass zwei Menschen sich immer gegenseitig aus der Stagnation raushelfen, so würde ich es mal beschreiben. Also dass man in dem Moment, wo man merkt, so okay, jetzt ist man hier angekommen oder so ist, oder man hat jetzt, kriegt jetzt den Eindruck, okay, das war's hier, dass dann der andere kommt und sagt, so okay, dann ist es höchste Zeit, um weiterzugehen und weiterzufahren. Ich finde, das ist so. So ist das Leben auch einfach, dass man halt niemals irgendwo ankommt halt. Und für mich ist das eher was Negatives, die Vorstellung, dass man an einer Stelle im Leben dann da ist und dann ist alles so, wie es dann in dem, ne, wie man sich das vorgestellt hat oder sowas. Ich wünsche sowas nicht herbei. Ich will immer, dass das Leben mich überrascht und herausfordert und dass irgendwas Neues passiert. Genau, und ich, es ist ein sehr sinnliches Lied, finde ich, so musikalisch, so ein Chanson im Endeffekt. Und ich wollte eine sinnliche Stimme haben und fand die Antje ganz toll. Ich kannte die gar nicht, hab die dann einfach gefragt, ob die da Lust drauf hätte.
Und ach so, hatte sie, okay.
Ja, genau.
Und wie bist du dann, du kannst sie nicht, aber du musst sie irgendwie schon mal gehört haben oder hast dann verschiedene Stimmen?
Ja, ich kannte sie natürlich als Musikerin, ja. Aber ich kannte sie nicht persönlich.
Okay, genau. Ja. Gibt natürlich auch tatsächlich das so her, als für zwei Personen das zu machen. Gehen wir mal zum anderen Fenster oben links, wo du mit Lina Mali zusammen singst. War der von Anfang an auch schon als Duett oder als Feature geplant? Oder wie entsteht das? Oder hast du dann überlegt, so ach, eigentlich könnte man den zu zweit machen?
Das war schon relativ früh klar für mich, weil es ein Lied ist, in dem es um Trauer geht. Und nicht nur um meine, sondern auch um die Trauer meiner Frau. Und ich brauchte quasi eine stellvertretende Person sozusagen, die das verkörpern kann. Und die Lina kenne ich ja schon länger. Die hat mal auch Support gespielt bei mir vor vielen Jahren. Und ich finde, sie hat eine ganz fantastische Stimme und der kann wirklich so sensible Dinger ganz toll singen und sich da reinfühlen und so. Da fallen mir jetzt wenige Sängerinnen ein in Deutschland, die das halt so gut können wie sie. Die so ein Lied auch so ernst nehmen und so, ja, einfach sich so da reinfühlen können. Und deswegen war das jetzt in dem Fall wirklich keine lange Überlegung meinerseits. Ich wusste so, dass das Richtige ist für sie. Ja.
Und hast du das tatsächlich dann vor Ort mit beiden aufgenommen oder diese typische Geschichte,
Die sind schon hergekommen, ja, die sind dann zu mir nach Bonn gefahren. Ich habe ja hier mein Studio, wo ich alles aufnehme. Alles bis auf Drums. Genau. Und ein paar, manche Streicher sind auch nicht hier entstanden, aber das Allermeiste ist hier aufgenommen worden. Ja. Und die stimmen sowieso alle, ja.
Ja, viele haben sich ja gerade auch nach Corona relativ schnell daran gewöhnt, solche Features war ganz schnell einfach nur dann so ein bisschen hin und her zu schicken. Je nachdem, wie viel Zeit man hat und wie weit man auseinandersetzt, ist natürlich auch immer noch eine Frage. Ne?
Ist auch vollkommen
und wie schnell vielleicht gehen muss, aber deswegen die Frage, ob die es dann eben auch direkt so mit eingezogen haben. Aber die haben nicht mit dir zusammen noch weiter am Song gearbeitet, die haben dann nur ihre Parts eingesungen.
Genau, ich hatte die schon geschrieben, die Lieder, ja. Ich meine, das ist auch keine, also zumindest keine nennenswerten Korrekturen passiert sind. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Manchmal ist das ja so, dass das eigentlich fertig ist und sowas und dann merkt man, dass man irgendwie, dass so ein Wort oder sowas so ein bisschen Knoten im Mund macht oder sowas, ne? Weil jeder Sänger oder jede Sängerin ja auch anders singen. So.
Ja.
Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Also das Entscheidende war auf jeden Fall geschrieben, ja.
Ja, ich habe deswegen gefragt, weil ich weiß, dass bei Lina Marley auf ihrer aktuellen EP hat sie nur mit Features gearbeitet, hat sie nur Gäste dazu und da sind die Songs zum größten Teil, eben weil es von Anfang an klar war, ich möchte ein Feature mit dem und dem machen, sind die dann eben auch zum Teil zusammen entstanden. Daher kam jetzt meine Frage, was natürlich eine ganz andere Herangehensweise für so einen Titel ist, ne, logischerweise. Es gibt einen Song, über den ich noch wirklich ganz gerne mit dir sprechen möchte. Wahrscheinlich möchte fast jeder mit dir über diesen Song sprechen, weil er tatsächlich von vom Text her das meiste zum drüber erzählen vielleicht hergibt. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Du ahnst es wahrscheinlich. Es ist der Song Waffe. Mhm. Und ja, ist im sehr, sehr doppeldeutig als Metapher zu verstehen, logischerweise, hoffentlich verstehen es alle als Metapher und nicht als Abgesang, zumindest im ersten Teil und als Huldigung an die Waffe, aber ist schon ein Thema, gerade in Zeiten, wo überall Krieg ist und so weiter, sich mit so einem Thema Waffe auseinanderzusetzen, wobei es geht ja letztendlich wahrscheinlich nicht nur um Waffe, sondern auch um überhaupt solche Sachen wie Männlichkeit und Macht und so weiter, ne?
Hast du sehr gut zusammengefasst, ja. Also ich finde, dass er sowohl als ganz konkreter Text zum Thema Waffe funktioniert. Also das funktioniert schon auch quasi auf der oberflächlichen Ebene. Und ich finde schon, dass Männer sehr oft, ja, keine Ahnung, so diese Faszination entsteht ja schon sehr früh, ne? Meine Tochter ist in der Kita und die interessiert sich für sowas überhaupt nicht, aber die Jungs, die wollen alle schon Cowboy spielen und schießen und töten und alles, ne? Also es ist ja irgendwie da, ne? Und es ist nicht so, dass die Eltern das jetzt dann irgendwie beigebracht hätten oder sowas, sondern irgendwie passiert das ja. Diese Frage habe ich mir gestellt in dem Lied, so, woher kommt das? Was ist da der Unterschied zwischen Männern und Frauen, so? Und auf der anderen Seite auch das, was dann in der zweiten Strophe passiert ist, dass es komplett wegzuschieben auch nicht funktioniert. Also es ist ja ein Teil irgendwie anscheinend unserer Psyche und das eine ist, man kann das glorifizieren und sich irgendwie die Tierköpfe an die Wand hängen und sowas, so komische Jägermenschen oder so. Das ist aus meiner Sicht merkwürdig, aber es einfach so zu tun, als wäre es nicht da, ist ja auch merkwürdig. Also es ist ja irgendwie in unserer Psyche verankert. So. Und ja, genau, und das ist ein sonderbares Lied, so weil man auch damit nicht gerne umgehen möchte. So, man will das ja nicht, von sich selber denken, dass man Gewalt in sich trägt. So. Ich glaube aber, dass es so ist. Ich glaube, dass es auch so ein Rückzugsort ist. Und da ist auch das sozusagen die Stelle, wo irgendwie das Thema Macht reinkommt, ne? Dass halt, es gibt eine Zeile, die ist eigentlich am wichtigsten im Lied. Das ist, alle Herzen können brechen, auch die Stärksten für die Schwächsten. Doch die Waffe dort im Keller flüstert, ich bin für dich da. So, da ist für mich klar geworden, so, worum es da eigentlich geht, ne? Dass es halt für ein Rückzugsort ist, ein Gefühl von Sicherheit oder so, wobei es keine gibt. Ne? Alle Herzen können brechen. Man hat die nicht, ne? Das schwächste Herz kann das stärkste kaputt machen. Und dann kann man halt immer noch sagen, aber dann hole ich mir die. Dann flüstert die Waffe so, aber du kannst ja hierher kommen. Ich bin hier unten im Keller. Und dann hast du wieder die Oberhand, hast du wieder die Macht. Und ja, genau, und natürlich Männlichkeit, das schwingt da alles mit, ja.
Ja, mir ging's eben, ich habe angefangen, den Titel zu hören und dann habe ich immer so gewartet, so er singt weiter und er huldigt quasi gerade der Waffe und so wann und wie kommt der Twist und die Strophen sind relativ lang und ich wurde immer unruhiger auf meinem Stuhl so, weil die Strophen relativ lang sind und dann kam der Twist, aber eben mit dem, was du gerade angesprochen hast, so irgendwo im Keller ist sie dann vielleicht doch noch weggeschlossen, die Waffe, und ist dann immer noch mein Rückzugsort, meine Notlösung, mein was auch immer. Also ist schon.
Ja, da geht es um Verdrängung dann in der zweiten. Das ist ja noch nicht mal in dem Sinne ein Twist. Es ist einfach nur es gibt halt diese zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, dass man halt irgendwie sich hinstellen kann und halt dem huldigen sozusagen, ne, halt die hochhalten und sich dann toll fühlen oder sowas, weil man halt Macht besitzt, ne? Und das andere ist, man kann halt so tun, als wäre das nicht da, als wäre das nicht in uns Menschen, was halt auch nicht funktioniert. Es gibt keine Antwort, das ist das Problem, oder das heißt das Problem, das ist halt das, was das Lied so schwierig macht zu ertragen, weil ich nicht am Ende sage, die Waffe ist gut oder die Waffe ist schlecht oder irgendwas Einfaches, leicht verpackt ist, damit das jeder versteht oder so, sondern es zeigt einfach Dinge, die da sind in der Psyche und die man eigentlich nicht so gerne hören will. Und genau, und ganz am Ende gibt es ja schon einen Switch, weil ich aufhöre, wie ich angefangen habe und sage, dass diese Waffe halt, dass man die irgendwie man muss spüren mit allen Sinnen, wie sie das Innerste durchdringt. Und das ist in der ersten Strophe eher im Sinne von Faszination gemeint. Und in der im letzten Moment ist es so, dass jemand flieht vor der Waffe. Ne? Vor einer Waffe muss man flüchten. Und dann kommt auch nochmal diese Problematik, dass halt Menschen halt, dass für manche Menschen das, oder für sehr viele Menschen, das halt schreckliche Realität ist. Und dann kommen halt auch Themen wie, wir sind als Deutschland halt große Waffenexporteure und und wollen auf der anderen Seite nicht, dass Menschen in unser Land kommen und solche Sachen. Ja. Ich fand, das schwang da alles ganz gut mit in diesem Lied. Ja.
Auf alle Fälle ein Lied, was erstmal nicht so an einem vorübergeht, wo man sich zumindest jeder für sich, denke ich mal, so seine Gedanken macht und jeder sein eigenes Gefühl zuentwickeln muss und sollte, denke ich mal.
Genau.
Wie geht's bei dir jetzt weiter? Gibt's noch viele Konzerte? Der Podcast kommt ja jetzt erst ein bisschen später, da wirst du bestimmt noch ein bisschen was gespielt haben. Wirst du im Sommer auch noch ein bisschen auf Festivals sein oder bist du eher nicht so der zu Festivals eingeladen wird?
Auf Festivals eine Waffe spielen.
Ja, eben.
Ich kam gerade so wo passt das? Ich bin selten auf Festivals gebucht, weil die Musik nicht so gut hinpasst. Ja. Aus der Sicht der Veranstalter zumindest, offenbar. Nee, es gibt nicht viele Festivals. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mit der Gitarre alleine spiele, also oder ein Duo. Und ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Das habe ich noch nicht entschieden. Das heißt, ob ich noch mal ein Album mache oder ob ich das nicht tue, das wird sich herausstellen in den nächsten Monaten.
Also spielst du schon mit den Gedanken, vorübergehend oder ganz dein Musikerdasein einen Nagel zu hängen? Oder wie, was höre ich da raus? Oder schiebst dann das nächste Projekt nur erstmal weiter weg? Oder was sagst du, auch muss
genau,
ich jetzt mal entscheiden?
Ich möchte das jetzt, ich weiß das jetzt gerade noch nicht. Das passiert aber manchmal auch nach so Alben, dass man dann halt, da hat man viel gearbeitet und lässt das los und dann überlegt man auch nochmal, will ich das jetzt nochmal machen, ne? Das sind ja auch immer Zeiträume, ne? Das muss man sich auch mal vielleicht vorstellen, dass halt so eine Platte machen, das dauert so lang wie ein Studium.
Ne? Ja. Es gibt andere, die sind da schneller, aber das macht es dann manchmal auch nicht unbedingt besser. Also jeder hat ja da so seine eigenen Wege. Genau.
Man kann auch in zwei Tagen eine Platte machen, das kann man mit dem Studium nicht.
Das Ja, da hast du recht. Also ich würde mir wünschen, wenn du doch weiter Musik machst, muss ja auch nicht sofort sein. Wenn es dann in ein paar Jahren dann meinen Podcast vielleicht noch gibt, würde ich dich auch gerne wieder einladen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen was aus deiner Sichtweise über das Album zu hören und zu erfahren, und den HörerInnen kann man natürlich immer nur sagen, wenn ihr Maxim schon nicht irgendwo live sehen könnt noch, dann kauft euch auf alle Fälle das Album. Gibt es das auch als LP oder gibt es?
Nee, leider nicht. Das konnte ich dieses Mal nicht leisten.
Weil es ist so ein wunderschönes Cover.
Ja, furchtbar. Ne? Das hat mein Freund Eugen Schramm gemacht. Ganz tolles Cover, eigentlich das schönste Cover, das ich hatte bisher.
Ja.
Und ausgerechnet dieses Mal machen wir keine LP. Aber das ist das, was passiert, wenn die Musikindustrie verschlungen wird von TikTok und Instagram und Spotify.
Ja, deswegen allen Mut zusammenreißen und weitermachen. Und so sprechen wir uns vielleicht hoffentlich zum nächsten Album wieder. Dir nochmal vielen Dank, und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.